möchte noch mal so auf ein paar praktische Aspekte zu sprechen kommen. Wir wollen es ja auch, ich sag mal, wir müssen ja wissen, wie lebe ich das täglich, wie mache ich das? So ein paar Aspekte will ich noch mal rausgreifen. Die Schwester Monika sprach eben davon, der Herr sagt zu Luisa immer wieder, seid aufmerksam. Und das sagt er in verschiedenen Zusammenhängen. Einmal sagt er, sei aufmerksam, was ich dich lehre. Sie soll das nicht einfach nur so hören oder runterschreiben. Ihr wisst selber, man kann etwas mal schnell so oberflächlich runterlesen, dann nimmt man es aber nicht auf. Der Herr sagt aber, ich habe in den Wahrheiten, die ich dich lehre, das sind nicht nur Informationen, wie wir das sonst so kennen, sondern ich habe den Besitz der Gabe schon dort hineingelegt. Wir sollen das immer wieder lesen und betrachten, dann geht es in unsere Seele über. Dann nehmen wir das innerlich auf und es wird zu unserem Besitz. Und das geht nicht, wir sind das heute so gewohnt in unserer Gesellschaft, durch die Medien, alles rauscht so an uns vorbei und wir nehmen eigentlich gar nichts richtig auf. Also deswegen sagt der Herr immer, sei aufmerksam bei dem, was ich dich lehre. Und er hat auch immer gewartet, einige Tage, manchmal eine Woche oder länger, bis er ihr wieder etwas Neues, sie etwas Neues gelehrt hat. Und er sagte einmal, ich muss mich immer vergewissern, ob du auch aufgenommen hast, was ich dich gelehrt habe. Wir haben gehört, dass der Herr uns die Gabe der Erkenntnis gegeben hat in der Erschaffung, also unseren Verstand. Jetzt lehrt der Thomas von Aquin, zur Erkenntnis gibt es drei Dinge, die zusammengehören. Es ist die Erkenntnis, die Liebe und das Tun. Und das bildet wie so ein Dreieck. Wenn ich also die Botschaften oder das, was Jesus Luisa lehrt, höre oder lese und betrachte, dann sagt er, wenn ich das mit einem offenen, liebenden Geist aufnehme, dann wird es mir Licht geben. Wenn ich es nur lese, um da drin, ich sag mal, Widersprüche zu entdecken. So Leute gibt es auch, die lesen das und suchen da irgendwo, ich sag mal, das Haar in der Suppe. Sie werden völlig verwirrt sein. Sie werden gar nichts verstehen. Das ist die Wirkung des Wortes Gottes. Also, man muss es mit Liebe aufnehmen. Und dann führt es zur Erkenntnis des Herzens. Es gibt nicht nur die Erkenntnis mit dem Verstand. Wir sind ja heute gewohnt, alles nur mit dem Verstand zu analysieren. Es gibt auch die Erkenntnis des Herzens. Und die kommt nur zustande, wenn wir auch lieben, was der Herr uns lehrt. Und die Liebe zeigt sich darin, dass wir es tun. Und indem wir es tun, verstehen wir es immer tiefer. Also es braucht diese drei Schritte, die zusammengehören. Erkennen, lieben und tun. Und der Herr sagt es ja selber im Evangelium. Ihr sollt nicht nur hören, was ich euch sage, ihr sollt es auch tun. Die Mutter Gottes sagt es auf der Hochzeit zu Kana, alles, was er euch sagt, das tut. Und da lehrt sie in dem Buch die Jungfrau Maria, das ist der Grund, warum viele keine Gnaden empfangen. Sie tun nicht, sie haben nicht die Bereitschaft zu tun, was der Herr sagt. Und der Herr sagt, ich gebe die Gnade dann, wenn du den ersten Schritt tust, dann gebe ich die Gnade, nicht vorher. Du musst den ersten Schritt tun und dann fließt die Gnade. Ich habe das so oft erfahren, eben wenn ich spreche auf Vorträgen, oft habe ich dann vorher immer, denke ich, mein Kopf ist ganz leer, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Das ist immer ein Wagnis dann. Dann könnte ich mich natürlich hier auf meine Manuskripte stützen und so. Aber ich mache immer wieder die Erfahrung, sobald ich anfange zu sprechen, gibt der Herr auch die Gnade, dann fließt es auch. Und das gilt für alles in unserem Leben. Wenn wir die Bereitschaft haben zu tun, was der Herr uns sagt, dann gibt er uns die Gnade. Und dann verstehen wir, kommt das Verstehen dazu. Über die Schriften, ich wollte eigentlich jetzt auch noch nachher über die Kenntnisse sprechen, da kommen wir noch gleich, nur so viel schon dazu. Der Herr sagt, diese Schriften sind reinstes Licht für den Geist, aber nur für den, der sie mit einem offenen und bereiten Herzen liest, mit der Bereitschaft auch zu tun, was der Herr uns sagt. Und dann schenkt er uns die Erkenntnis. Warum schenkt er sie sonst nicht? Wir würden eine schwere Verantwortung auf uns laden, wenn wir etwas hören, eine Gnade empfangen und sie vergeuden. Der Herr spricht ja im Gleichnis von den Talenten davon. Da gibt es den dritten Knecht, der das Talent bekommen hat und dann vergraben hat, weil er kein Risiko eingehen wollte. Manche wollen diese Dinge auch nur aus Neugierde kennenlernen und dann, wenn es zu schwierig wird, lassen sie es sein. Da kann nichts wachsen. In dem Gleichnis von dem Sämann, da erfahren wir das ja, sagte, einige nehmen das, die Botschaft mit Begeisterung auf. Und wenn dann Bedrängnis oder Prüfung kommt, dann geben sie auf, weil sie keine Wurzel haben. Luisa sagt einmal zum Herrn, diese Gabe ist so groß, es kostet zu viel, um sie zu bekommen. Wenn das solche Opfer kostet, dann wirst du niemanden finden, der sich darauf einlässt. Und dann sagt der Herr, das Problem ist nicht das Opfer, sondern man muss den Wert der Gabe erkennen. Und wenn man den Wert erkennt, dann ist man auch bereit zu jedem Opfer. Und wir kennen das ja auch im weltlichen Bereich. Wenn wir ein Ziel im Auge haben und was uns wirklich wertvoll ist, dann sind wir auch bereit, die nötigen Opfer dafür zu bringen. Also sagte er, das Problem ist nicht das Opfer, sondern du musst den Wert erkennen und dann ist die Seele auch bereit, die Opfer zu bringen. Dann wird sie sogar gerne bereit sein, sich geehrt fühlen, wenn sie dafür Opfer bringen kann. Ja, wie lernen wir die Gabe kennen, den Wert der Gabe? Dazu hat der Herr eben Luisa die vielen Geheimnisse, die Wahrheiten über den göttlichen Willen gelehrt. Und er tut das auf so einfache Weise. Er passt sich ja auch unserem Denkvermögen an. Er benutzt sehr viele Beispiele und Gleichnisse aus dem Bereich der Natur, wie wir das ja auch schon aus dem Evangelium kennen. Er will es uns wirklich einfach machen, damit wir erkennen, worum es in der Gabe des göttlichen Willens geht. In der Bibel heißt es einmal, ich nehme das Herz aus Stein aus ihrer Brust hinweg und gebe ihnen ein Herz von Fleisch. Ich lege ihnen mein Gesetz ins Herz. Niemand wird sie das Gesetz mehr lehren müssen. Ich lege es ihnen ins Herz. Und das genau ist die Gabe des göttlichen Willens. Wenn wir in diese Gabe eintreten, wenn wir sie annehmen, dann wird der Herr uns so viel Licht schenken und auch die Kraft, dass wir das erkennen, was wir tun sollen. Er wird uns auch die Kraft geben. So wie es in der Heiligen Schrift heißt, der Herr gibt das Wollen und das Vollbringen. Beides schenkt er uns dadurch, aber es kommt aus der Erkenntnis. Wenn wir die Gabe kennenlernen, der Herr hat so viel Licht in diese Wahrheiten gelegt, dass er sagt, es ist wie eine magnetische Kraft, die Seele. Es wirkt so auf unsere Seele ein, dass wir den Wunsch haben, diese Gabe zu empfangen und das zu leben. Und das ist der Grund, warum er uns diese vielen Wahrheiten gegeben hat. Er sagt, das sind Samenkörner. Die enthalten alle den Samen des göttlichen Willens. Und wenn wir diese Samen in uns aufnehmen, dann braucht es auch noch, ein Same muss genährt werden. Der braucht Wasser und Licht. Und das geschieht dadurch, dass wir neue Wahrheiten in uns aufnehmen. Die nähren nämlich die vorangehenden Wahrheiten. Und das Wasser wird gebildet, indem wir dann die Akte tun. Ich will mal kurz erklären, was hier, ich habe das jetzt für die, die neu sind, immer das Wort Akte gehört. Das ist ein Begriff, den es schon früher auch in der Theologie gab. Alles, jede Handlung ist ein Akt, den der Mensch tut. Früher lernte man, stand dann noch immer im Gebetbuch, man soll einen Akt des Glaubens erwecken. Das tut man eben, wenn man dann betet, Herr, ich glaube an dich, ich liebe dich, ein Akt der Liebe. das sind also Akte, Dinge, die ich willentlich tue. Jetzt sagt der Herr, es gibt auch noch andere Akte, die wir tun. Jeder Wimpernschlag ist ein Akt. Jede Bewegung ist ein Akt. Auch was ich unbewusst tue, wenn ich schlafe, sind das Akte. Die Bewegungen, die ich im Schlaf mache, wenn ich mich umdrehe, das sind alles Akte, weil sie werden mir alle von Gott gegeben, sonst könnte ich überhaupt keinen Finger rühren, wenn der Herr es nicht geben würde. Wir könnten nicht einen einzigen Finger rühren und bewegen. Jede Bewegung gibt uns der Herr. Das sind alles Akte, die er uns schenkt. Aber wir haben die Freiheit zu entscheiden, was wir damit machen. Wir können mit unseren Augen Gutes tun oder Böses, je nachdem, was wir anschauen wollen. Wir können mit unserer Zunge Gutes oder Böses sprechen. Mit unseren Gedanken. Wir können Gutes denken oder Böses denken. Die Entscheidung liegt immer bei uns. Aber der Herr gibt uns die Fähigkeit zu denken. Er gibt uns die Fähigkeit zu sprechen. Er gibt uns die Fähigkeit, uns zu bewegen, etwas ja auch zu handeln. Alles wird uns geschenkt von ihm. Aber er hat natürlich die Erwartung, dass wir alles benutzen, um ihn zu lieben und ihn zu verherrlichen. Das ist der Grund, warum er uns erschaffen hat. Er hat uns erschaffen, um sich selbst in uns zu verherrlichen, indem wir ihn mit seiner göttlichen Liebe lieben. Jetzt kommen wir zum Praktischen. Ich springe immer hin und her, zwischendurch immer wieder ein bisschen Theorie und dann wieder was Praktisches. Wir haben eben gehört, oder im ersten Band sagte, nicht zweite Band ist das, oder dritte, wo der Herr sagt, du musst dich selbst ganz vergessen, um dich in mir wiederzufinden. Das gelesen habe ich gesagt, Herr, ich weiß nicht, was du da meinst. Was soll das sein? Wie soll das denn überhaupt gehen? An einer anderen Stelle sagt der Herr, damit die Seele sich selbst vergessen kann, muss sie alles so tun, wie wenn ich es in ihr tun wollte. Zum Beispiel muss die Seele sagen, es ist Jesus, der beten will und ich bete mit ihm. Dann gebe ich ihm die Freiheit, dass er in mir beten kann. Es ist Jesus, der arbeiten will, der gehen will, der essen, schlafen, aufstehen will. So bei allen Handlungen des Lebens immer richte ich meinen Blick weg von mir selbst und zu Jesus hin. Er will es in mir tun. Das ist das Leben im göttlichen Willen. So beginnt es. Ich muss Jesus die Freiheit geben, dass er das in mir tun kann, was ich tun soll. Also wenn ich arbeite, es ist Jesus, der jetzt arbeiten will und ich arbeite mit ihm. Er will der Hauptakteur sein. Wenn man fragt, was ist denn der Unterschied, ein Leben nach dem göttlichen Willen und ein Leben im göttlichen Willen? Ich mache das immer gern an einem Vergleich deutlich, mit dem Autofahren. Also wenn du nach dem göttlichen Willen lebst, dann sitzt du selber am Steuer deines Lebens. Jesus sitzt neben dir und er sagt dir, fahre links oder fahre rechts. Du kannst auf ihn hören, kannst aber auch nicht auf ihn hören. Kannst es ihn auch überhören. Sagen, nein, ich bestimme, wo ich herfahre. Manchmal frage ich, wenn ich nicht mehr weiter weiß, frage ich dann Jesus, ja sag mir mal, wo soll ich jetzt links oder rechts fahren? So ist das ja meistens im Leben. Wir erinnern uns an den Herrn immer erst, wenn wir Probleme haben. Und ansonsten sind wir es, die Regie führen. Die es besser wissen. Ja, die es besser wissen. Der Herr will aber es anders haben. Er will Regie in unserem Leben führen. Also, wenn wir im göttlichen Willen leben, ist es so, dass Jesus am Steuer sitzt. Wir geben ihm das Steuer. Und wir werden zum ganz kleinen Kind, was auf seinem Schoß sitzt. Aber Jesus steuert. Ich darf mitlenken. Das Bild ist mir deswegen gekommen, weil das mein Opa früher mit mir gemacht hat. Wenn er Auto gefahren ist, durfte ich auf seinem Schoß sitzen und dann mit das Steuer halten. Das hat sich mir so eingeprägt, denke ich, ist eigentlich ein wunderbares Bild dafür.
Und sein Opa lebt schon nicht mehr.
Ja, der ist in den Himmel gefahren auf die Art und Weise. Ja, aber das, denke ich, drückt das so aus. Also, ich muss lernen, eben das Steuer aus der Hand zu geben und Gott zu übergeben. Wenn die Schwester Monika eben diese Stelle anführt, was ja Jesus sehr oft sagt, sei aufmerksam, dann hängt das damit auch zusammen. Der Herr sagt zu Luise einmal, ich begegne euch in jedem Augenblick. Nur ihr erkennt mich nicht. In jeder Situation begegne ich euch. Deswegen sollen wir aufmerksam sein und wir sollen lernen und horchen. Herr, was willst du jetzt in dieser Situation? Das heißt nicht, wenn wir unseren Weg mit dem Herrn gehen, dass wir jetzt keine Probleme mehr haben, sondern diese Probleme sind oft von ihm auch gewollt. Und ich muss sie annehmen, diese Situation, und dann horchen und mich führen lassen durch diese schwierige Situation. Der Herr gibt uns alle Gnaden, die wir brauchen. Das ist wie mit einem, wer schon mal Kajakfahrer gesehen hat, die durch diese Stromschnellen schwimmen. So ist das eigentlich dann zu verstehen in unserem Leben. Wir kommen dann auch in Stromschnellen und haben dann oft die Angst, oh, jetzt verliere ich die Kontrolle, gleich kenter ich, was dann alles so im Kopf abgeht. Aber es ist der Herr, der uns da durch diese Stromschnellen hindurchführt. Und er lässt diese Situationen zu. Und wir denken dann immer so, ja, beten, ich muss beten, dass der Herr mir die Probleme aus dem Weg räumt, damit mein Leben schön glatt verläuft, möglichst angenehm. Das ist so die unbewusste Erwartung, die wir oft haben. Also müssen wir unser Denken völlig verändern und uns ganz auf den Herrn ausrichten, müssen uns bewusst sein, er begegnet uns in jeder Situation, in jedem Augenblick. Wenn wir Schwierigkeiten haben, können wir wirklich sagen, ja, das ist der göttliche Wille jetzt, der will das jetzt, diese Situation. Und dann schauen wir, wie er mich da durchträgt. Und das Wichtigste in diesem Durchtragen, dass wir ihm vertrauen, dass er da ist, dass er uns führt. Einmal sagt der Herr, als er zu Luisa über den Glauben spricht, er sagt ja, der Glaube bin ich. Das ist die Verbindung mit Gott, die wir empfangen haben. Der Glaube bin ich. In einem Wort haben wir das. Gott ist der Glaube. Deswegen hat der Glaube so eine Kraft gehabt. Der Herr sagte ja im Evangelium immer wieder, dein Glaube hat dich geheilt. Und in dieser Botschaft über den Glauben sagt der Herr dann zu Luisa, ich stehe neben dir, also ich stehe neben der Seele. Und im gegebenen Augenblick gebe ich ihr alle Hilfen, die sie braucht. Das ist diese Aufmerksamkeit. Ich muss mir bewusst machen, der Herr ist in jedem Augenblick an meiner Seite. Der gibt mir alle Gnaden, die ich brauche. Das Leben im göttlichen Willen heißt wirklich, ich muss mich ganz auf ihn ausrichten, so wie der Herr auf den Vater ausgerichtet war. Er sagt, es gibt einen Ratschlag, den er immer wieder gibt, keine Selbstreflexion. Was ist damit gemeint? Wir beschäftigen uns auch gerne mit unseren Fehlern, wenn wir was falsch gemacht haben. Oh, dann denken wir darüber nach und was haben die anderen gedacht und warum habe ich das gesagt, war das richtig? Hätte ich das anders machen sollen und so. Dann sagt er ja, und dann beschäftigst du dich mit dir selbst und dann bilden sich lauter dunkle Wolken um dich herum und du sinkst immer tiefer. Je mehr du dich mit deinen Fehlern und Schwächen beschäftigst, umso tiefer sinkst du. Ja, weil wir dann das Vertrauen auf den Herrn verlieren. Wir verfangen uns in uns selbst. Und dann sagt er das Gegenteil mit der Seele, die ihren Blick auf mich gerichtet hält. Zu Luisa hat er einmal gesagt, du sollst dich nur um eine einzige Sache kümmern. Du sollst dich darum kümmern, mich zu lieben. Alles aus Liebe zu mir zu tun. Dann kümmere ich mich um deine Fehler und Schwächen. Das musst du selber gar nicht machen. Mutter Teresa hat diesen Punkt in der Gewissenserforschung ihren Schwestern gegeben. Was habe ich heute mit Jesus getan und was habe ich allein getan, aus mir heraus? Können wir mal so als einen Punkt für uns nehmen, mal abends fragen, was habe ich denn heute mit Jesus getan? Und wo war ich, wo habe ich die Regie geführt in meinem Leben? Das ist eben das Leben mit dem menschlichen Willen. Ich führe Regie. Ich habe die Fäden in der Hand. Ich will überall die Kontrolle behalten. Und das ist ein Punkt, wo der Herr uns eben jetzt begleiten will in diesem Prozess, wenn wir jetzt ihm unseren Willen übergeben. Das müssen wir jeden Tag dann tun. Dann kann er nämlich anfangen, uns umzuwandeln und uns die Gnaden geben, dass wir uns immer mehr auf ihn ausrichten und von ihm her leben. Der Herr ist ja deswegen Mensch geworden und hat deswegen für jeden auch eine göttliche Version des Lebens geschaffen, damit wir daraus, das ist die Quelle. Es gibt keinen Heiligen, der von sich aus heilig geworden ist. Das wäre nie möglich gewesen. Sondern jeder, der heilig geworden ist, hat die Heiligkeit aus der Menschheit Jesu gezogen. Hat das Leben Jesu betrachtet. Sagt er auch, je mehr du mein Leben betrachtest, umso mehr Licht empfängst du, umso mehr Kraft empfängst du. Und das heißt, diese Aufmerksamkeit ist wie ein Scheinwerfer. Worauf richte ich meine Aufmerksamkeit? Wir lassen uns ja gerne zerstreuen. Auf alles Mögliche richten wir unsere Aufmerksamkeit. Der Herr will aber, wir sollen unsere Aufmerksamkeit auf ihn richten. In jedem Moment. Und das ist so etwas, was wir langsam nur lernen. Dass wir von uns selber wegkommen. Denn der menschliche Wille, der ist, da steckt das Wort Selbstreflexion. Er bespiegelt sich selbst. Er betrachtet sich selbst im Spiegel. Das ist der menschliche Wille. Er schaut nicht auf Gott. Er schaut auf sich selbst. Er ist mit sich selbst beschäftigt. Und der Herr sagt, ich kann ja meine Gnaden nur geben, wenn ich sehe, dass du aufmerksam bist. Stell dir mal vor, ihr habt das alle schon erfahren. Ihr wolltet jemandem etwas erzählen und die andere Person hört gar nicht zu. Und dann hörst du auf zu erzählen, weil du denkst, hat keinen Zweck, hört dir gar nicht zu. Genau dasselbe macht der Herr mit uns. Wenn er merkt, wir hören gar nicht zu, wir sind gar nicht aufmerksam auf ihn, dann schweigt er und lässt uns machen. Und oft muss er uns erst vor die Wand laufen lassen, damit wir wach werden und merken, oh, ich kann ja doch nicht alles aus mir heraus. Und dann fangen wir an zu schreien, Herr, hilf mir, ich kann nicht mehr. Ja, das sind auch Situationen, in die er uns hineinführt. Wir müssen diese Erfahrung machen. Der Herr sagt ja im Johannesevangelium, ohne mich könnt ihr nichts tun. Er sagt nicht, ohne mich könnt ihr nur ein bisschen tun. Nein, nichts, wirklich nichts. Wir können nichts ohne ihn tun. Luise hat einen wunderbaren Satz morgens immer direkt als Betrachtung, als Bezugspunkt gehabt. Sie hat gesagt, und das lohnt sich, das zu betrachten. Ich bin nichts, Gott ist alles. Ich bin nichts, das heißt, ohne Gott bin ich gar nichts. Ohne ihn kann ich gar nichts tun. Gott ist alles. Er soll in mir den ganzen Raum einnehmen. Und das ist etwas, wo der Herr uns hinführen will, wenn wir es ihm erlauben, dass wir nämlich uns so bereit machen, dass er in uns handeln kann und wir ja mehr passiv sind. Aber wir sind keine Marionetten, wie manche sagen, das ist Quietismus dann. Darf ich ja gar nichts mehr von mir aus machen. Sondern das heißt, dieses wie ein Kind sich von seiner Mutter führen lässt. So sollen wir sein. Wir sollen uns vom Herrn führen lassen. Und da kann man keine Marionette sein, sondern wenn man aufmerksam ist, dann ist man aktiv, dann ist der Wille aktiv. Dazu hat er uns unseren Willen gegeben, dass wir ihm in Freiheit folgen, in Freiheit ihn lieben. Und wenn der Herr jetzt so viel in den Schriften spricht von den Übeln des menschlichen Willens, dann ist das immer der Mensch, der menschliche Wille, der sich von Gott abgetrennt hat Und dann hat er manchmal sehr krasse Worte, und er sagt, es ist, schau dir einen Körper an, wo die Seele entwichen ist. Was passiert mit ihm? Er geht in Verwesung über. Dasselbe passiert mit dem menschlichen Willen, wenn er sich vom göttlichen Willen abwendet. Das ist wie ein Körper, der verwest, sodass er sagen kann, viele Menschen sind seelisch tot oder lebende tote Lebende, wie man will, oder lebende Tote, aber sie sind tot. Und Pater Klaus hat gesprochen auch von der Todsünde, die Sünde, die zum Tod führt. Es gibt es wirklich. Es gibt Menschen, die tun dann noch gute Werke. Und das sagt der Herr auch. Nach außen hin sind es gute Werke. Aber sie sind unfruchtbar. Ich glaube, der Apostel Jakobus nennt es so. Es sind unfruchtbare Werke. Gott findet sein Leben nicht darin. Es sind scheinbare Werke. Scheinbar gute Werke. Aber der Innen, der Kern ist faul. Wie ein fauler Apfel. Bei unseren Akten, sagt der Herr, ich schaue auf das Innere, nicht auf das Äußere. Eine Handlung kann nach außen hin gut erscheinen und in Wirklichkeit ist die Absicht schlecht. So sagt er, als man mir in meiner Passion mein Gewand angezogen hat, schien das eine gute Handlung zu sein, aber es war eine böse Handlung, denn die Absicht war, mir dadurch noch mehr Qualen zuzufügen und mich noch mehr in den Augen der Menschen als schändlichen Verbrecher erscheinen zu lassen. Und wir wissen ja, als der Herr dann wieder entkleidet wurde vor der Kreuzigung, dass seine Wunden alle wieder aufgerissen wurden. Die waren ja alle verklebt mit dem Gewand. Also nach außen hin eine gute Handlung, aber es war eine schlechte Handlung. Und so sagt er, das ist auch der Grund, warum er eine dreifache Passion erleiden musste. Im Garten Gethsemane hat er die Passion der Liebe erlitten. Da musste er alles sühnen, was der Mensch innerlich an Bösen tut, an bösen Absichten. Der Herr sagt ja auch, die bösen Gedanken kommen aus dem Herzen. Das macht den Menschen unrein. Also alle bösen Absichten verunreinigen den Menschen. Die kommen aber von innen her. Deswegen spricht er ja in der Bergpredigt davon, zum Beispiel, wer eine Frau nur lüstern anschaut, hat schon die Ehe gebrochen. Wer einem Menschen nur, du Narr sagst, hat schon Mord begangen, gehört vor das Gericht des Hohen Rates. Was er damit sagen will, ist, es fängt ja nicht erst an, die Sünde, wenn der Mensch etwas Böses getan hat, die fängt schon viel früher an, die fängt im Herzen an. Der Wert der Handlung richtet sich immer nach dem, welche Absicht ich habe. Und jetzt gibt der Herr uns er sagt, der menschliche Wille ist eine Macht wie der göttliche Wille. Wenn der Mensch etwas will, er es aber nicht ausführen kann, ist das trotzdem ein Akt. Und er kann so lange warten, bis er die Gelegenheit hat, diese Tat dann auszuführen. Deswegen gibt er uns für das Leben im göttlichen Willen die Anweisung, wir können ja nicht ständig in jeder Situation wieder uns bewusst sein, ich trete jetzt ein in den göttlichen Willen. Das können wir nicht. Wenn ich arbeiten muss und mich auf die Arbeit konzentrieren kann, kann ich nicht gleichzeitig immer an den göttlichen Willen denken. Deswegen sagt er, was die Seele nicht tun kann, kann sie mit der guten Absicht tun. Nämlich indem wir morgens den vorbereitenden Akt tun, den Herrn sagen, ich will heute alles im göttlichen Willen tun. Und so sagt er, wird schon das Feld vorbereitet, er bildet eine Sonne in der Seele. Die Sonne des göttlichen Willens. Und alles, was er tut im Lauf des Tages, fließt alles in diesem göttlichen Willen, wird alles umgewandelt in göttliche Akte. Nur wenn wir sündigen, dann fallen wir raus. Deswegen braucht es auch Aufmerksamkeit, nicht wieder in unsere schlechten Gewohnheiten zurückzufallen. Viele denken, ich sündige nicht oder sagen das auch. Ich bringe keinen um, ich klaue nicht und dies und jenes. Ja, aber sie vergessen, dass sie vielleicht schlecht über andere reden. Und wir beten ja im Schuldbekenntnis, ich habe gesündigt in Gedanken, in Worten und Werken. Also die Sünden fangen schon in den Gedanken an. Und für diese innere Seite, diese inneren Sünden, hat der Herr im Garten Gethsemane schon eine Passion erlitten, wo er sagt, die äußere Passion war nur der Schatten dessen, was er in Gethsemane gelitten hat. Die Passion der Liebe und der Sühne. Weil die hat ihn in der innersten Person getroffen. Luisa hat einmal gesehen, dass der Herr nicht nur äußerlich Dornen trug, sondern er war innerlich von Dornen durchdrungen. Sein ganzes Wesen war wie in feurige Dornen gehüllt. Und die Geißeln, die ihn schlugen, waren feurige Geißeln. Und die haben ihn bis ins Innerste getroffen. Während die Geißelung, bei der Geißelung wurde nur seine Haut von außen her verletzt. Und so sagt der Herr, weil die Sünde, der größte Teil der Sünden, im Inneren des Menschen beginnt und da das Unheil sitzt, nämlich im menschlichen Willen, der sich abgewandt hat von Gott. Deswegen war das der größere Teil der Passion, um uns wieder zu heilen von diesen Sünden. Eigentlich alles ganz klar und logisch. Es fängt immer von innen her an. Und das ist eben auch ein Grund, warum wir aufmerksam sein müssen auf die Gedanken, die uns so durch den Kopf gehen. Die kommen nämlich, wie die alten Wüstenväter lehren, von außen. Wir leben in einer geistigen Welt, eben auch von die Engel haben auch einen sehr großen Einfluss auf uns. Die Heiligen versuchen uns durch gute Gedanken zu helfen. Aber es sind auch die bösen Geister da, die mit bösen Gedanken kommen. Die uns zum Beispiel erinnern, oh, wenn ich einen Menschen sehe, oh, der hat mich da und da hat er mich schwer beleidigt. Und dann wird der Hass geweckt und die Abneigung gegen den Menschen. Und der Teufel legt immer eine Lupe drauf, damit das auch noch größer aufgebläht wird, das Unrecht, was andere uns angetan haben. So geht er vor. Aber es geht immer über den Weg der Gedanken. Und deswegen müssen wir aufmerksam sein, was wir denken. Und der Herr sagt, wenn ein Gedanke in dir aufkommt, der nicht für mich ist, musst du ihn zerstören. Und dann bildest du in mir den göttlichen Gedanken. In den ersten 10 Bänden spricht der Herr fast ausschließlich über die Tugenden. Und obwohl er später sagt, das Leben im göttlichen Willen geht über die Tugenden, steht höher, sind die Tugenden doch sehr wichtig, wir müssen sie kennen. Einmal sind sie ein Spiegel für uns, damit wir erkennen können, wo wir stehen geistig, damit wir unsere Schwachpunkte erkennen können und damit wir das Ziel haben, wo wir hinwollen sollen, wo der Herr uns hinbringen will. Gleichzeitig sagt er aber in diesen Schriften, ich gebe nicht einfach nur Informationen, sondern diese Worte enthalten schon die Gnade. Wenn ich also die Worte Jesu über die Tugenden betrachte, nehme ich schon die Gnaden in mich auf, um diese Tugenden zu üben. Deswegen sind diese Kenntnisse so bedeutsam. Der Herr hat gesagt, ich habe so viele Gnaden hineingelegt, damit ihr die Gabe des Lebens im göttlichen Willen empfangen könnt. Und jede Wahrheit, die er uns gibt, ist größer als die Schöpfung, die wir draußen sehen, sagt er. Größer als die Schöpfung. Aber es liegt an uns, ob wir es aufnehmen wollen oder nicht. Ob wir es nur oberflächlich lesen und wenn wir es nicht verstehen, dann sagen viele, ach, das ist Quatsch, ist zu hoch für mich oder kann ich nichts mit anfangen. Dann sagt der Herr, den Schaden haben jene, die sich diese Gnaden nicht zunutze machen. Sie schädigen sich selber dadurch. Es ist wie wenn du einen Lottogewinn auf der Straße siehst oder eine Million da findest und du sagst, ach nee, ist mir zu mühsam, mich zu bücken. Lass ich liegen. Kann der Nächste nehmen. Ja, so sind wir aber häufig. Jetzt sagt der Herr über sein verborgenes Leben, habe ich mich nicht herabgelassen, mit meinen eigenen Händen zu arbeiten und meinem Nährvater Josef zu helfen? Mein verborgenes Leben in Nazareth wird von den Menschen nicht gebührend geschätzt, wo ich ihnen doch nach meiner Passion nichts Wertvolleres vermachen konnte. Denn indem ich mich zu diesen kleinen Akten des täglichen Lebens herabließ, wie Essen, Trinken, Schlafen, Arbeit, gab ich ihnen gleichsam göttliche Münzen in die Hand, von unschätzbarem Wert. Und ich versah jede menschliche Handlung, auch die unscheinbarste, mit einem göttlichen Verdienst und unendlichem Wert. Wie können wir uns diese Verdienste Jesu aneignen? Ganz einfach, wenn ich etwas zu arbeiten habe, dann sage ich dem Herrn, ich verschließe diese Arbeit jetzt in dein Arbeiten. Oder ich sage, komm, arbeite du jetzt in mir. Es ist Jesus, der arbeiten will. Ich arbeite mit ihm. Und dann vereinigt er meine Arbeit mit seiner Arbeit, die er im verborgenen Leben Jesu Nazareth getan hat, und wandelt sie in unendliche göttliche Akte um. Wenn ich bete, Jesus, bete du jetzt in mir. Oder ich verschließe mein Gebet in dein Gebet. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir das ausdrücken können. Also wir verschließen unsere Handlung in die Handlungen Jesu. Wenn ich zu leiden habe, Jesu, ich verschließe meine Leiden in deine Leiden. Und dann nimmt er unser Leiden in sein Leiden auf. Es wird sozusagen, wie er einmal sagt, es ist wie wenn du ein Glas Wasser in einen großen Container gießt. Das vermischt sich mit dem Wasser in dem Container, bildet eine Einheit. So ist das mit unseren Handlungen, wenn wir sie in die Handlungen Jesu gießen. Einmal sagt er, gieße alles, was du tust, in mich hinein. Wenn du leidest, gieße dein Leiden in meine Leiden. Wenn du arbeitest, gieße deine Arbeit in meine Arbeit hinein. Wenn du denkst, gieße dein Denken, deine Gedanken in meine Gedanken hinein. Und so wird alles mit den Gedanken Jesu verbunden, mit seinen Arbeiten, mit seinen Handlungen, mit seinen Leiden. Und dadurch bekommen wir diese Münzen von unschätzbarem Wert. Das ist die göttliche Version, die er für uns gebildet hat. Wir müssen sie uns nur abholen. Ein Riesen, man kann sagen, er hat so wie auf einer Bank uns ein riesiges Erbe dahinterlegt, mehr als Milliarden. Aber wir müssen es nur abholen und uns zu eigen machen. Und das geschieht auf diese einfache Art und Weise, indem wir einfach, ja, viele sagen immer, woher weiß ich denn, was Gott will? Da sagt dir jemand, 95% des göttlichen Willens sind deine Pflichten, die du hast. Die täglichen Pflichten. Und indem ich sie mit Jesus gemeinsam tue, werden sie vergöttlicht. Werden sie umgewandelt in die göttliche Version. So sieht das Leben, das praktische Leben aus. Ganz wichtig, die Sakramente im göttlichen Willen. Der Herr sagt, erst wenn du in den göttlichen Willen eintrittst, können sie ihre volle Wirkung entfalten. Sonst kann er uns nur Tröpfchen mitgeben, wir können ja nichts aufnehmen sonst. Aber wenn wir in den göttlichen Willen eintreten, dann ist er es, der in uns die Sakramente aufnimmt. Und dann entfalten sie ihre Wirkung. Also ich kann Jesus bitten, wenn ich zur Kommunion gehe, empfange du jetzt dich selbst in mir. Empfange du in mir die Kommunion. Der Herr lehrt uns ja in der Stundenuhr, dass er erst als die erste Kommunion, er musste sich selbst empfangen. Und in dieser Kommunion hat er alle Kommunionen aller Zeiten in sich aufgenommen. Denn er wusste ja, wie viel Missbrauch getrieben wird mit seiner Kommunion, mit dieser Hostie. Wie unehrfürchtig sie behandelt werden wird im Lauf der Geschichte. Wie viele Menschen sakrilegisch kommunizieren, also im Zustand schwerer Sünde. Das konnte er ja alles voraussehen. Also musste er zuerst sich selber kommunizieren. Und in dieser Kommunion hat er alle Kommunionen in sich aufgenommen, um Sühne und Wiedergutmachung zu leisten für jede schlecht empfangene Kommunion. Sonst hätte er das gar nicht uns schenken können, die Kommunion. Und davon kann ich jetzt Gebrauch machen, wenn ich kommuniziere. dass ich sage, Jesus, empfange du dich selbst in mir. Ich bin nicht fähig, dich wirklich zu würdigen, wenn du kommst. Ich kann dir nicht die Liebe geben, die dir gebührt. Also liebe ich ihn mit seiner Liebe. Das ist auch etwas, was Jesus Luisa gelehrt hat. Einmal hat ihr gesagt, liebe mich in meiner Liebe. Solange du mit deiner menschlichen Liebe liebst, bleibt das eine kleine, endliche menschliche Liebe. Die ist zwar eben auch wertvoll, aber es ist eben nur ein kleiner Funken. Aber wenn du sagst, Jesus, ich liebe dich in deiner Liebe, sagt er, dann empfange ich eine unendliche Liebe, eine Liebe, wie nur Gott lieben kann. Und das gibt er uns in die Hand. Er gibt uns sozusagen Münzen von unendlichem Wert in die Hand, damit wir sie ihm schenken können. Und das ist das Leben im göttlichen Willen, dieser Liebesaustausch. Ich empfange die Liebe von Gott, um sie ihm zurückzuschenken. Gut, dann sagt der Herr am 20. August 1912, meine Tochter, wie missfällt es mir, die Seele in sich selbst zusammengekauert zu sehen, sie aus sich selbst allein heraus wirken zu sehen, also aus ihrem menschlichen Willen. Ich bin in ihrer Nähe und betrachte sie, und indem ich sie oft sehe, dass sie unfähig ist, das, was sie tut, gut zu tun, warte ich, dass sie mich rufen und zu mir sagen möge, ich will diese Sache tun und weiß nicht wie. Komme du, damit du es zusammen mit mir machst. Dann werde ich alles gut machen. Zum Beispiel, ich will lieben, komm, um gemeinsam mit mir zu lieben. Ich will beten, komme du, damit wir gemeinsam beten. Ich will dieses Opfer bringen, komm du, um mir deine Kraft zu geben, da ich mich selber schwach fühle. Und so mit allem Übrigen. Und ich würde gerne mit dem höchsten Vergnügen mich für alles anbieten. Also der Herr wartet darauf, dass wir ihn bitten, dass er kommt. Wir sollen nicht alles allein tun. Ein kleines Kind fragt auch seine Mama, kannst du mir helfen? Und so will er, dass wir, so soll unser Verhältnis zu ihm sein. Wir sollen ihn bitten, dass er alles mit uns tut. Wir können auch sagen, tue du es in mir und ich tue es mit dir. Das ist, was wir im Johannesevangelium hören, bleibt in mir und ich in euch. Das ist, habe ich früher nie verstehen können. Ich mochte das Johannesevangelium früher nicht so gern lesen, weil ich immer gedacht habe, verstehe überhaupt nicht, was das alles heißen soll. War für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Und jetzt ist es mein Lieblingsevangelium, weil da wirklich, da ist die Wahrheit über den göttlichen Willen schon grundgelegt. Ich bin wie ein Lehrer, der einem seiner Schüler das Thema gegeben hat und der bei ihm ist, um zu sehen, was sein Schüler tut. Und der Schüler, der nicht weiß, wie er es gut machen soll, wird verdrießlich, müht sich ab, beunruhigt sich und mag vielleicht sogar weinen, aber er sagt nicht, komm, Lehrer, unterweise mich, wie ich das hier tun soll. Was für eine Demütigung ist das nicht für den Lehrer, sich vom Schüler wie ein Nichts behandelt zu sehen? Das ist mein Zustand, sagt der Herr von sich. Sie behandeln mich wie ein Nichts. Ich bin da, um ihnen die Gnaden zu geben, aber sie rufen mich nicht, sie fragen mich nicht. Sie wollen alles allein tun. Und da müssen wir unsere Perspektive ändern, wenn wir im göttlichen Willen leben wollen. Und das lehrt der Herr uns in seinen Schriften, dem, was wir haben. Und das nehmen wir nur langsam in uns auf. Wir können das gar nicht alles auf einmal aufnehmen. Manche sagten schon, mein Kopf ist voll, ich kann nichts mehr aufnehmen. Die Seele hat das alles aufgenommen. Die Seele nimmt die Wahrheit immer auf. Und das wird auch seine Wirksamkeit in eurem Leben entfalten. Aber trotzdem ist es gut, wenn wir die Schriften lesen, das, was wir haben, um es langsam in uns aufzunehmen, damit wir es auch praktizieren können. Ich bringe immer das Beispiel mit einem teuren Fotoapparat. Der nutzt einem nur etwas, wenn man auch weiß, was das Gerät alles kann und wenn man damit umgehen kann. Und wenn man das nicht weiß, ist das völlig nutzlos für einen, ein teurer Fotoapparat. Und so sagt der Herr immer wieder, ihr müsst die Kenntnis haben, ihr müsst wissen, was ihr im göttlichen Willen tun könnt. Sonst könnt ihr es nicht leben. Wenn wir das Leben Jesu nicht kennen, dann können wir es auch nicht nachahmen. Das geht ja auch mit dem Evangelium so. Und wenn wir unseren Glauben nicht können, dann können wir ihn nur oberflächlich leben. Der Herr sagt immer wieder, ihr müsst die Kenntnis haben. Ihr müsst euch das aneignen. Und dann erkennt ihr den Wert und dann kann ich euch auch die Gnade geben. Aber wenn ihr nicht erkennen wollt, kann ich euch die Gnaden nicht geben. Wie viele Seelen werden, wenn sie die Schwelle der Ewigkeit überschreiten, zum Herrn sagen, ja, ich wusste das ja alles nicht. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja ganz anders gelebt. Dann wird er ihnen sagen, du hättest es wissen können, wenn du es gewollt hättest. Man muss die Wahrheit kennen wollen. Wenn man sie nicht kennen will, dann kann der Herr auch nicht helfen. Aber er hat alle Mittel bereitgestellt. Besonders in unserer Zeit ist es leicht. Alles, wir haben das Internet und Bücher und alles Mögliche. Wer die Wahrheit kennenlernen will, der kann sie kennenlernen. Gut, soweit dann jetzt mal. Ich glaube, jetzt haben wir auch, ja, das so zu dem Praktischen. Ja, danken wir dem Herrn, Herr Jesus Christus. Wir danken dir für alle Wahrheiten, die du uns geschenkt hast in deinen Schriften und bitten dich, lass alles, was wir jetzt gehört haben, auch tief in unsere Seele eindringen. Lege du selbst es auf den Grund unserer Seele, auch das, was wir noch nicht verstanden haben, weil wir, es ist so viel auf einmal, dass es schwer ist, das alles jetzt so, man kann es erstmal nur hören und aufnehmen. Aber wir bitten dich, dass du alles fruchtbar machst, damit wir fähig sind, diese große Gnade, die du uns schenken willst, auch aufzunehmen. Schenke uns vor allem die Bereitschaft und den guten Willen, den aufrichtigen Wunsch, die Wahrheit zu kennen und dich zu lieben, damit daraus wirklich, damit wir alle diese Gnaden auch in uns aufnehmen können. Wir danken dir dafür, für alles, was du noch in unserem Leben tun willst. Loben und preisen dich mit deinem göttlichen Willen. Amen. Fiat. Fiat heißt, es geschehe. Das ist also nicht die Automarke gemeint, sondern das ist das Wort, was der Herr sprach. Es werde, als bei der Schöpfung. Es werde Licht, es werde Tag, es werde die, es geschehe. Die Mutter Gottes sagt ja auch, Fiat mihi, es geschehe mir. Also das lateinische Wort für es geschehe mir. Mir geschehe. Das kann auch so ein Codewort sein für Situationen im Alltag, ja, wo man dem Herrn einfach sagt, wenn einem was Schwieriges begegnet, Fiat, dein Wille geschehe, aber hilf mir dadurch, ich will deinen Willen tun, will in deinem Willen leben. Ja, es ist nicht schwer, wer sich damit befasst, der wird merken, das Leben im göttlichen Willen ist sehr, sehr einfach und es wird vieles einfacher werden. Aber es erscheint uns jetzt kompliziert, weil wir selber kompliziert sind. So wünschen wir allen einen angenehmen und gesegneten Schlaf. Gelobt sei Jesus Christus. Jetzt kriegen wir noch den Abendsegen.
Ja?
Den Schlafsegen.
Mit Kerze. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Auf die Fürsprache der heiligen Jungfrau Maria, des heiligen Josef, des heiligen Hannibal, die Francia, der lieben Luisa, segne, behüte und bewahre euch der dreinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.